was heißt Körper, Seel und Geist. Und gerade zum Anfang möchte ich uns mit reinnehmen in einen Bibelvers aus 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Da heißt: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Da steht es ganz klar: Wir bestehen aus Geist, Seele und Körper. Und das sehen wir immer wieder in der Bibel, dass wir mit diesen drei Teilen geschaffen sind, dass das eins ist. Was der Körper angeht, ich glaube, da wissen wir alle, was damit gemeint ist. Mit dem sind wir unterwegs. Den sehen wir, wenn wir in den Spiegel hineinschauen. Und dann Zähl. Wie würden wir Zähl definieren? Ich denke, da gehört auf der einen Seite der Verstand dazu, der Wille, Emotionen. Und ich glaube persönlich auch, dass Gewissen da dazu gehört. Ich glaube, dass die Seele das ist, was wir unsere Persönlichkeit nennen. Das ist, wo ich sage, das bin ich. Wenn ich deinen Körper berühre, dann kannst du das spüren. Das Spannende ist, ich kann dich auf eine ganz andere Art berühren, nicht deinen Körper, sondern ich kann dich emotional berühren. Und das kannst du auch spüren. Und das spürst du mit deinem Ich, mit deiner Seele. Ich kann dich fröhlich machen, ich kann dich traurig machen, ich kann dich sogar wütend machen. Wenn ich dir sage, du bist wunderbar, hat das in deiner Seele eine ganz andere Auswirkung, als wenn ich sage, du versagst. Das macht etwas mit mir. Das berührt mich emotional. Wenn du dich freust über irgendetwas, dann freut sich vermutlich nicht deine Nasenspitze. Du freust dich nicht mit deinem Bauch, auch wenn er anfängt zu wackeln. Du freust dich nicht mit deinem grossen Zehen. Du freust dich und sagst, ich freue mich. Und das Ich, da meinst du nicht deinen Körper damit, also nicht deine Nasenspitze, nicht deine Zehen, sondern das Ich, das ist deine Seele. Und Körper und Seele sind Bereiche von unserer Person, wo wir spüren. Aber der geistliche Teil in uns, der ist total anders. Johannes 3,6: Was aus Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Also, wenn wir den Vers anschauen, Fleisch ist Fleisch und Geist ist Geist. Da besteht keine Verbindung zwischen den beiden. Du kannst deinen Geist nicht spüren, wie du deinen Leib, deinen Körper und deine Seele kannst spüren. Du hast zu deinem Geist keinen Zugang in natürlicher, spürbarer Art und Weise. Und das ist eben eine besondere Herausforderung für uns als Christen, weil wir diesen Teil so gar nicht spüren. Als Gott uns geschaffen hat er den Lebensatem, das Leben hineingehaucht. Und ich glaube, das war genau das. Der Geist bringt Leben. Und das ist auch der Lebensatem. Das ist der Unterschied auch zu den Tieren, dass Gott uns im Prinzip begeistert hat. Der Geist ist der Teil von uns, mit dem Gott kommuniziert und durch der alles Leben und Kraft und Energie von Gott zu uns fließt. Und der einzige Weg, um geistliche Tatsachen zu erkennen, ist die Bibel. Das werden wir jetzt gleich miteinander anschauen. Und bei der Bibel geht es darum, dass ich akzeptiere und glaube, was Gottes Wort sagt. Jesus sagt in Johannes 6, 63, der Geist ist, der da lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Also das Wort Gottes offenbart euch die geistliche Realität. Wenn du willst wissen, wie dein Geist beschaffen ist, dann musst du zu Gottes Wort hingehen und hineinschauen. Zu Gottes Wort hingehen, lesen, herausfinden. Du kannst letztlich deine Emotionen, die in deiner Seele dir sagen, kannst du nicht vertrauen. Die können, sie müssen nicht, aber sie können dich sehr wohl betrügen. Du musst Gottes Wort befragen. Und schauen wir da zum Beispiel Jakobus 1, 23 bis 25 an, wenn es da heißt: Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Die Schriftstelle vergleicht die Bibel mit einem Spiegel, in den du hineinschaust. So ein geistliches Spiegelbild, dass du kannst sehen, wie du im geistlichen Bereich aussiehst. Hast du schon mal bedenkt, wenn du dir überlegst, dich selber, dein Gesicht, hast du noch nie echt gesehen, live gesehen. Du hast es immer nur als Reflexion wahrgenommen. In einem Spiegel. Oder du hast ein Foto von dir gesehen, ein Abbild von dir. Aber dein Gesicht selber hast du nur durch Reflexion wahrgenommen. Und wenn du in den Spiegel hineinschaust, dann musst du vertrauen, was du da siehst, das bist du. Und du musst dem vertrauen. Das Wort Gottes ist eine perfekte Reflexion von deinen geistlichen Wahrheiten. Als Person mit deinem Körper, du kannst nicht sitzen einfach so und sagen, ja, meine Rasur ist heute wieder perfekt, mein Haar sitzt, es ist alles gut. Du brauchst die Reflexion, du brauchst das gegenüber, der Spiegel, wo du hineinschaust und musst sagen, ja, es stimmt, ich sehe, es sitzt alles, ich kann rausgehen. Und genau so ist es mit Gottes Wort. Es gibt dir ein perfektes Abbild von dem, was du im Geist bist. Und um das zu erfahren, ist das der einzigste Weg. Und dem musst du genauso wie dem Spiegelbild, wo du hineinschaust für deinen Körper, musst du in die Bibel hineinschauen und dem Spiegelbild, wo du da siehst, auch lernen vertrauen. Es hat eine totale Umwandlung stattgefunden in dem Moment, wo ein Mensch zur Wiedergeburt gefunden hat. Ich will 2. Korinther lesen, weil das eine von vielen Stellen ist, aber die das recht gut uns ausdrückt. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus. Der Herr hat dich bei der Wiedergeburt komplett verändert. In dem Moment, wo du zu Jesus gefunden hast und gesagt hast, Jesus, du bist mein Herr, ich nehme dich als mein Herr in mein Leben an, hat er dich komplett verändert. Wir lesen da, das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Und das alles von Gott. Das Alte ist Vergangenheitsform und das Neue, das ist Gegenwart. Das ist die aktuelle Realität, das ist jetzt. Wenn du jetzt aber das Konzept von Körper, Seele und Geist nicht verstehst, dann entsteht Verwirrung, es entsteht Frustration, bis hin sogar zu Unglauben. Von Anfang an ist das vorprogrammiert, wenn du das Konzept nicht verstehst, wie wir geschaffen worden sind. Warum? Das werde ich euch jetzt aufzeigen. Denn die Stelle aus 2. Korinther 5, die spricht nicht von deinem Körper, von deinem physischen Leib. Und das kannst du jetzt durch Ausschlussverfahren, kann man das anschauen. Wenn du vor deiner Bekehrung unsportlich gsi bist, dann wirst du nach der Bekehrung immer noch unsportlich sein. Du siehst nicht anders aus nach der Bekehrung. Dein Körper ist noch der gleich. Der hat sich also nicht komplett verändert. Und auch deine Seele ist nicht der Teil von dir, der neu geschaffen worden ist. Wenn du vor der Bekehrung depressiv gsi bist, dann bist du ziemlich sicher auch nach der Bekehrung depressiv. In deiner Seele bist du nicht komplett neu geworden. Also können wir nach dem Ausschlussverfahren sagen, es ist nicht dein Körper, es ist nicht deine Seele und es bleibt nur eins. Dein Geist. Dein Geist ist bei der Bekehrung komplett austauscht worden. 2. Korinther 5, 17 bis 18 haben wir schon gelesen. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. In dem Moment, wo du Jesus Christus in dein Leben reinlässt, da hat eine Verwandlung stattgefunden, eine augenblickliche Umwandlung. 2. Korinther 5 beschreibt genau den Vorgang, den Prozess, wo nicht ein Prozess ist, sondern eine augenblickliche Umwandlung. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Dein Geist hat sich verändert. Und das ist jetzt abgeschlossen und erledigt. Da gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Das ist nicht ein Prozess, wo passiert, sondern wo in dem Moment vor der Wiedergeburt passiert. Und wenn du nicht verstehst, dass die Veränderung in deinem Geist passiert und sich von dort aus in deine Seele oder in deinen Körper auswirkt, dann wirst du ganz schnell in Unglauben hineinkommen und sagen, ich bin immer noch der gleich. Ich bin nicht anders. Ich bin immer noch so sensibel. Ich bin immer noch depressiv. Ich bin immer noch mit meinem Körper so wie voran. Und die einen Christen fangen ernsthaft an zu zweifeln, ob sie überhaupt errettet worden sind, weil sie sogar keine Veränderung feststellen in dem, was sie spüren. In dem, wo sie anlangen können, wo sie merken, da empfinde ich etwas. Aber dein Geist ist bereits jetzt so perfekt, so reif und so vollkommen, wie Jesus es ist. Ist das nicht fantastisch? Das hat Gott so gemacht, er so eingerichtet. Wenn du wiedergeboren bist, dann wird sich dein Geist emporheben. Er wird neu geschaffen zu dem, was in Galater 4 steht, dass Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt hat, der da ruft, Abba, lieber Vater. Und letztendlich ist es buchstäblich so, dass wenn du wiedergeboren wirst, dein Geist vergeht. Dein Geist aus dir rausgenommen wird und stirbt. Römer 6, und Gott setzt mitten in dein Herz den Geist seines Sohnes. In dies Herz hat er den Geist von seinem Sohn hineingepflanzt. Dein Geist rausgenommen und das Perfekte hineingelegt. Und Römer 8, 9, ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Mit anderen Worten, du bist nicht wiedergeboren, solange du nicht erlebst, dass Gottes Geist, sein Sohn, in dein Herz eingesetzt ist. Das ist genau das, was beim Nikodemus passiert ist, wo er gefragt hat, ja, Jesus, was heißt das, wiedergeboren? Muss ich in den Bauch von meiner Mutter zurück? Er hat es körperlich verstanden. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, hat Jesus gesagt, kann das Reich Gottes nicht erlangen. Und genau das ist es, was da gemeint ist. Wenn die Veränderung nicht stattgefunden hat. Haben wir das Problem mit der Folie? Okay, gut. Wäre schön, wenn wir sie nochmal dürften haben. Für den Abschluss dann. Der Geist von Jesus, der ist gekommen, um in jedem Gläubigen zu wohnen. Du bist eine brandneue Person im Geist geworden. Und die Identität und die Heiligkeit, die Aufmachung von deinem Geist, die ist absolut identisch mit dem von Jesus. Weil er in dir Wohnung genommen hat. Er hat deinen Geist in Besitz genommen. Johannes 4, 24, da lesen wir, dass Jesus sagt, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wie soll jetzt ein Mensch, ein natürlicher Mensch, mit dem heiligen Gott Gemeinschaft können haben? Der unheilige Mensch, der sündige Mensch mit dem heiligen Gott. Jetzt muss ich gerade mal schnell weiterklicken, wir haben ein paar Sachen verpasst. Macht nichts. Genau, wie soll das funktionieren? Ich lese nochmal den Vers, dass ihr könnt mitlesen. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wie soll jetzt ich mit meinem Geist, wo ich so sündhaft bin, dem heiligen Gott begegnen? Selbst wenn ich das Beste tue als Mensch, werde die Maßstäbe von Gott nicht einmal ansatzweise erreicht können werden. Und stattdessen passiert es genau so. Du setzt dein Vertrauen in Jesus, wirst wiedergeboren und in deinem Geist eine komplett neue Schöpfung. Und die Schöpfung, die ist heilig und gerecht. Du bist in deinem Geist so heilig und rein wie Jesus selber, denn es ist seine Gerechtigkeit, wo dir gegeben worden ist. Nicht etwas, wo du geleistet oder gemacht hast, sondern wo er in dir gemacht hat. In 1. Korinther 1, 30 heißt, dass Jesus sagt, durch ihn, aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde, durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Jesus ist unsere Gerechtigkeit geworden. Das ganze Bild von Körper, Seele, Geist ist mir wichtig, mal zu thematisieren, weil ich merke, es löst gewisse Sachen auf. Fragen, die wir in der Bibel haben, wie müssen wir es verstehen? Ich kann euch gewisse Beispiele geben. Nehmt das weiter mit und schaut, wenn ihr Bibelvers leset, was bedeutet das jetzt konkret? Das Spannende ist, dass Gott eben sein Geist mit dem Geist, den er bei mir einpflanzt hat, der Jesus ähnlich ist, der Heilige, darüber kommuniziert er und das wirkt sich aus dann in meine Seele und in meinen Körper raus. Das kann meine Seele beeinflussen. Und da kann ich auch meine Seele auffordern, lobe den Herrn meine Seele. Weil meine Seele, die will manchmal etwas ganz anderes. Aber durch ihn, durch Jesus Christus, ist das möglich geworden, dass sein Geist in mir wohnt. Und das kann ich einfach nicht so, das ist nicht fassbar, das ist nicht spürbar. Schau in die Bibel rein, was er über dich sagt. Das sind wir eigentlich auch ganz nah bei Leben in Freiheit, wer das erlebt hat. Schau rein, wie Gott über dich denkt, wie er sich dich geschaffen hat und wie er gesagt hat, mein Geist ist in dir. Und lass das Auswirkung haben auf deine Seele, bis hin auch zu deinem Körper, was er wird in dir tun. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde, durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Das heißt, durch das, was da fließt, werde ich geheiligt in meiner Seele, in meinem Körper. Heiligung ist, dass ich mich ganz vor Gott bestimmen lasse, dass er durch mich fließt und ich in dem Kontakt bin mit ihm. Und das Ganze kannst du anschauen und darum ist es wichtig, dass wir die Bibel kennen und in der Bibel auch lesen. Wenn du nicht mehr in Gottes Wort liest, dann hast du den Spiegel nicht mehr. Und du würdest, glaube ich, nicht wagen, über 20 Jahre lang nicht in den Spiegel hineinzuschauen und auf die Straße zu gehen. Glaube ich kaum. Schau mal wieder in den Spiegel hinein. Benutze den Spiegel täglich, um zu sehen, wie die Realität eigentlich ist, wie er sich dich vorstellt. Und lass das einfließen, lass deine Seele bestimmen, prägen. Das wird automatisch etwas mit dir machen, wenn du in den Spiegel hineinschaust, weil du die Realität dann wahrnimmst und siehst. Und wenn du merkst, dass nach der Bekehrung du immer noch ein körperliches Leiden hast, dann ist das so, dass du musst nehmen, Gott hat dich komplett neu geschaffen. Aber jetzt kannst du vielleicht einordnen, was das heisst. Komplett neu geschaffen, nicht mit dem Körper, der wird erst bei der Wiederkunft von Jesus komplett neu. Ansatzweise kann er in meinen Körper hineinwirken. Er hat die Kraft. Und ich darf es zulassen, aber ich kann es nicht bestimmen. Komplett neu wird das letztendlich erst in der Ewigkeit. Auch meine Seele, wie angeschlagen sie ist, was sie schon alles erlebt hat, ich kann es durchdringen lassen, durch seinen Geist und mehr ihm hinlegen und beeinflussen lassen und verändern lassen. Aber komplett neu wird das erst in der Ewigkeit. Komplett neu ist seit dem Moment, wo du gesagt hast, Jesus, du bist mein Herr, ich lade dich in mein Leben ein, das ist dein Geist. Wenn das jemand noch nicht erlebt hat, lade dich ein, heute auch im Anschluss an Gottesdienst durch das Gebetsteam aufzusuchen. Hinten ist Barbara, Genau, Barbara ist hinten zur Verfügung oder auch nachher in der Nähe von dem Raum hinten im Foyer. Wenn jemand sagt, ich habe das noch nicht erlebt, ich habe Jesus mein Leben noch nicht gegeben, dann wäre heute vielleicht der Moment, wo man das tun kann. Und ich sage euch, in dem Moment, wo wir Jesus unser Leben geben, dann wird dein Geist komplett erneuert, auch wenn du in deinem Körper und in deiner Seele im Moment noch keine direkte Auswirkung wirst sehen. Aber durch seinen Geist, der komplett neu in dir ist, wird es Auswirkungen haben in deine Seele und auch in deinen Körper. Aber Körper und Seele wird dann erst komplett neu, wenn wir eines Tages bei ihm werden sein. Und ich freue mich so, dass wir jetzt auch heute dürfen zum Abendmahl gehen. Viele von euch haben ja den Moment erlebt, wo sie gesagt haben, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und du darfst wissen, dein Geist ist erneuert worden. Und das ist nur möglich gewesen, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist und alle Schuld auf sich genommen hat. In 2. Korinther 5, 21 lesen wir, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das heißt, in ihm sind wir zur Gerechtigkeit gemacht. Er gibt uns seinen Geist, seine Gerechtigkeit in uns inne. Und da dürfen wir dankbar jetzt zu dem Abendmahl kommen. Und wir werden es nachher so handhaben, dass wir ein Führer kommen in der Mitte und dann so, im Kreis wieder an den Platz gehen. Niemand muss Führer kommen. Aber wenn du Gemeinschaft willst haben mit Jesus, wenn Jesus dein Herr in deinem Leben ist, spielt es keine Rolle, was passiert ist in der letzten Woche oder im letzten Monat. Wenn du das Anliegen hast, Jesus, du bist mein Herr, ich will Gemeinschaft haben mit dir, dann ist genau in dem Moment das Abendmahl für dich parat. Wenn du keine Gemeinschaft willst haben mit Jesus, dann bleib lieber sitzen, wir schauen nicht und lass an dir vorbeigehen. Wir sind aufgefordert, uns zu erinnern, was er für uns gemacht hat. Und das machen wir jetzt mit dem Abendmahl. Denn der Herr Jesus, in der Nacht, wo er verraten worden ist, hat er das Brot genommen, hat gedankt, hat es gebrochen und gesagt, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr des Herrn Tod, bis dass er kommt. Bitte der Abendmahlshelfer und Lobpreisteam zu mir führen zu kommen. Und während sie führen kommen, tun wir beten miteinander. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir jetzt dürfen zum Abendmahl gehen und an deinen Tisch eingeladen sind. Wir haben das Kreuz vor Augen und werden erinnert an das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und ich will von ganzem Herzen, aus tiefster Seele, will ich sagen, merci vielmal. Danke für die grossartige Liebe, dass du uns nie abgeschrieben hast. Danke, dass du dein Lieb geißeln hast lassen und der ganze Weg gegangen bist bis zum Schluss. Und es ist so genial, dass du alle Sünden von der ganzen Welt, und die Bibel sagt uns ja, jeder Mensch hat gesündigt, dass du das alles auf dich genommen hast in einem Moment, das ist eine Last, die ich mir nicht vorstellen kann. Und du hast alles genommen, im tiefsten Meer versenkt, hast es mit in den Tod genommen und 3 Tage später bist du auferstanden. Und ich lobe und preise deine Macht, deine Auferstehungskraft, die jetzt auch in uns darf mächtig wirken. Und ich danke dir, dass du uns deinen Geist gibst, dass du unseren Geist völlig erneuert hast in dem Moment, wo wir zu dir gefunden haben. Und das ist nur möglich geworden, weil du den Weg frei gemacht hast. Und ich danke dir, dass wir jetzt das Abendmahl so dürfen feiern, im Andenken dran, in voller Dankbarkeit. Und dass auch durch die Lieder wir dürfen, dass unser Geist mit deinem Geist verbunden sein und kommunizieren. Und ich bitte dich, dass du mit deiner Auferstehungskraft Energie fließen lässt, auch in unsere Seele, in unseren Körper. Berühr du unsere Seele. Du siehst, wie viel da nicht gut ist. Komm du mit deiner Kraft und wirk du unter uns. Wir dürfen im Gebet weiterbleiben, im stillen Gebet, während wir da vorne das Abendmahl nehmen.